Und wir kommen zu unserem letzten Vortrag mit akuten Unterbauchschmerzen.
So, also ich mache weiter mit einem doch nicht so seltenen Fall, der uns in der Notaufnahme begegnen kann. Eine 26-jährige Patientin wird mit zunehmenden Unterbauchschmerzen in der ZNA bei uns vorstellig. Sie gibt einen Vas von 7 bis 8 an, hat ansonsten kein Fieber, keine Dysurie. Was ihr allerdings aufgefallen ist, ist eine Makrohämaturie. Sie ist auch ansonsten gesund, keine Vorerkrankungen oder Operationen und keine Dauermedikation. Da haben wir jetzt natürlich einige Differentialdiagnosen, die sich auftun. Zum einen der Harnwegsinfekt, da sie die Makrohämaturie angibt und eben die Unterbauchschmerzen. Auch die Urolithiasis ist eine Differentialdiagnose. Natürlich muss man bei einer jungen Patientin auch immer an die ektopische Schwangerschaft denken. Auch eine Zyste, Zystenruptur oder Torsion ist eine Diagnose, die möglich ist. Außerdem die Appendizitis oder auch die Adnexitis. Das sind jetzt einmal so die wichtigsten Differentialdiagnosen bei einer solchen Patientin. Die Kollegen von der ZNA haben dann natürlich ein Labor abgenommen. Da zeigt sich eine Leukozytose, CRP allerdings negativ. Im Harn hat sie auf jeden Fall deutlich einen nitritpositiven Harnwegsinfekt. Der Schwangerschaftstest ist bei ihr negativ, also die ektope Schwangerschaft fällt da auch schon einmal raus. Und die Kollegen von der ZNA geben der Patientin eine Schmerztherapie und nachdem sie danach deutlich besser gegangen ist, wird sie mit Selexid und analgetischer Therapie bei nitritpositivem HWI entlassen. Allerdings ist es so, dass die Patientin dann am nächsten Tag wiederkommt, da die Schmerzen immer noch anhaltend sind, trotz Therapie. Und die Kollegen machen noch einmal ein Labor, da zeigen sich steigende Entzündungsparameter. Außerdem wird die Patientin während der Untersuchung plötzlich kaltschweißig, hat einen niedrigen Blutdruck mit 90 zu 45 und gibt eben stärkste Unterbauchschmerzen und starke Übelkeit an. Die Kollegen entscheiden sich dann dazu, dass sie die Patientin der Chirurgie vorstellen mit Verdacht auf Appendizitis acuta. Danach wird eine Abdomensonographie durchgeführt, wobei sich eine 8 cm große Raumforderung am ehesten vom rechten Ovar ausgehend zeigt und eine weitere Abklärung empfohlen wird. Die Patientin wurde uns dann eben vorgestellt. Wir machen noch einmal eine kurze Anamnese gemacht. Sie ist eine Nulli-Para. Die Menstruation ist eigentlich regelmäßig bei ihr. Und ansonsten hat sie keine Kontrazeption, ist regelmäßig auch zum gynäkologischen Facharzt gegangen. Und wir gehen dann dazu über, dass wir die Patientin untersuchen. Bei der Spekulum-Einstellung hat sich nicht großartig was Auffälliges gezeigt. Sie hatte zu dem Zeitpunkt noch die Menstruation. Bei der Palpationsuntersuchung hatte sie dann doch einen deutlichen Druckschmerz im Bereich des linken Unterbauchs. Das Abdomen, aber insgesamt diffus druckschmerzhaft. Keine Abwehrspannung und wir haben dann einen Ultraschall natürlich gemacht, wobei sich am linken Ovar, eben wie auch schon beschrieben, eine ca. 7x7 cm große inhomogene echodichte Raumforderung gezeigt hat. Sonomorphologisch haben wir dabei am ehesten an eine Dermoidzyste gedacht und der Doppler hat sich in dem Fall negativ gezeigt. Das sind dann eben die Bilder dazu, wie sich diese Zyste im Ultraschall dargestellt hat. Und wir haben dann die Patientin darüber aufgeklärt, dass der hochgradige Verdacht auf eine Ovarialtorsion links besteht, haben sie stationär aufgenommen, aufgeklärt, dass es eben notwendig ist, eine Laparoskopie durchzuführen. und eben gegebenenfalls auch eine Adnexektomie, falls sich der Verdacht bestätigt. Und intraoperativ hat sich dann eben genau das präsentiert, was wir vermutet haben. Ovar mit dieser großen Zyste, beides, Ovar und Tube, schon nekrotisch und brüchig, destruiert, überhaupt kein gesundes Gewebe mehr abgrenzbar, auch nach 30 Minuten nach Deturkierung keine Änderung, wonach wir uns dann dazu entschlossen haben, eine Adnexektomie links durchzuführen. Das sind jetzt die intraoperativen Bilder, wo man einmal hier diese große Zyste sieht. Hier das, eben diese aufgetriebene Tube und insgesamt das Gewebe komplett nekrotisch verändert. Auch nach Deturkierung hat sich das eben nicht mehr leider zum Positiven geändert. Hier sieht man dann den intraoperativen Befund nach der Adnexektomie links und kontralateral eben die gesunde Seite mit Tube und Ovar. Histologisch hat sich auch unsere Verdachtsdiagnose bestätigt. Es hat sich dabei um ein gutartiges, reifes Teratom gehandelt, das in toto entfernt wurde. Und damit komme ich schon zur Theorie der Adnextorsion. Es handelt sich dabei eben um eine komplette oder partielle Rotation der Adnexe um ihren Gefäßstiel und folgend eine hämorrhagische Inverzierung des Ovars. Risikofaktor ist eben das vergrößerte Ovar, meistens mit Zysten über 5 cm. Bei 80% der betroffenen Patientinnen handelt es sich um junge Patientinnen, meistens unter 50 Jahren, und über 85% haben eben eine Ovarialzyste. Eine Risikoerhöhung hat man zum einen auch bei Zustand nach Torsion und auch bei Schwangerschaft oder reproduktionsmedizinischen Maßnahmen, da es da meistens auch zu einer Vergrößerung des Ovars kommt. Bei vorhandenen Zysten hat man zu ca. 90% gutartige histopathologische Befunde. Die Symptomatik sind eben die akut einsetzenden, zum Teil auch kolikartigen Unterbauchschmerzen, das akute Abdomen mit Abwehrspannung, Übelkeit und Erbrechen, Diarrhö, manchmal kann es auch zu einer Temperaturerhöhung kommen. Und da es auch möglich ist, dass es intermittierend zu einer Torsion und Detorsion kommen kann, kann es auch zu rezidivierenden Abdominalgien kommen. Die Diagnostik ist eben ein Zusammenspiel aus der Klinik und der Untersuchung, eben der Palpation, wo viele Patientinnen einen Portio-Hebe-Schiebeschmerz haben, einen Druckschmerz im Abdomen und eben eine Abwehrspannung, und beim Ultraschall eben das vergrößerte Ovar, meistens mit Zysten. Manchmal sind die Ovarien dann auch so ödematös aufgetrieben. Es kann zu periovariellen Flüssigkeitsansammlungen kommen und es kann eben auch zu venösen oder arteriellen Flussveränderungen kommen. Das muss aber nicht immer vorhanden sein. Die Therapie ist eben die akute Laparoskopie mit Deturkierung des betroffenen Ovars. Man kann versuchen, das Organ zu erhalten, wenn schon eine ausgeprägte Nekrose vorhanden ist, oder auch bei postmenopausalen Patientinnen kann man dann die betroffene Adnexe entfernen. Damit bin ich am Ende des Vortrags.
Vielen Dank für den Fall, vielen Dank für die schöne Aufarbeitung, wo man wirklich erkennen kann, dass eine Patientin auch mal Läuse und Flöhe haben kann. Natürlich mit Harnwegsinfekt auch vollkommen korrekte Diagnose, aber dann trotzdem ganz, ganz wichtig natürlich, wenn Beschwerden weiter bestehen, das einfach weiter konsequent abklären. Gibt es zu diesem Fall und zu diesem Vortrag noch irgendwelche Fragen? Ja.
Bitte ins Mikro. Wie oft ist eine Deturkierung möglich und wie oft muss man dann die Adnexe entfernen?
Zahlenmäßig kann ich es nicht genau sagen, ehrlicherweise. Es kommt natürlich auch aufs Zeitfenster an. Wenn die Patientin schnell operiert wird, hat man oft noch eine größere Chance, dass man es detokieren kann und sich das Gewebe vielleicht noch erholt. Oftmals, wenn man da einen längeren Zeitraum hat, ist es leider schon so nekrotisch, dass man es entfernen muss.
Genau, also man kann das jetzt mit Zahlen gar nicht hinterlegen, weil das sehr, sehr individuell abhängig ist. Wir sehen das, wenn wir operieren, manchmal ist es einfach torquiert, manchmal ist es multiple torquiert. Das heißt, das ist natürlich ganz, ganz unterschiedlich, wie groß die Restperfusion von dem Organ ist. Manchmal ist es eben auch, wie Sie es im Vortrag auch angedeutet haben, dass die Patientin uns dann berichtet, sie hat das jetzt in den letzten 3 Wochen schon mehrmals gehabt, hat sich aber immer wieder normalisiert. Und da geht man eben davon aus, dass das durch spontane Bewegungen sich mal torquiert, mal wieder detorquiert. Und letztlich ist es wirklich das Zeitfenster und wie gut die Restperfusion da ist. Das heißt, wenn das jetzt komplett nekrotisch ist, wie in dieser Abbildung, dann muss man natürlich eine Adnexektomie machen. Da ist dann natürlich ganz wichtig, dass die kontralaterale Seite unauffällig ausschaut. Wenn das jetzt nur eine Minderperfusion war, dann detorquieren wir das und warten wirklich diese Zeit auch ab. Müssen dann einfach intraoperativ abwarten, kommt es wieder zur Normalisierung von dem Ovar und kann dann auch vertreten, dass man das Organ belässt, mit der Gefahr, dass man nochmals eine Laparoskopie machen kann. Das heißt, wir besprechen das natürlich auch vorab mit der Patientin und klären sie darüber auf, dass wir möglichst organehaltendes Vorgehen machen, auf die Gefahr hin, dass wenn das nicht zu retten ist, man gegebenenfalls nochmal eine Laparoskopie machen muss. Und dann hat es noch eine Frage gegeben zum vorherigen Vortrag aus dem Chat. Wie häufig ist eine Fehldiagnose einer nicht intakten Frühschwangerschaft? Ist das selten oder kommt das vor im klinischen Alltag, dass dann doch ein normaler Embryo da ist? Da gibt es eine kurze Antwort, das kommt nicht vor. Und es gibt die ausführlichere Antwort. Es gibt ganz klare Kriterien, wann wir von einem Abort sprechen. Das heißt, wir sind ganz, ganz oft in der klinischen Situation, dass wir das noch nicht eindeutig sagen können. Wie die Frau Dr. Ratzwoll das sehr, sehr schön dargestellt hat, ist auch die Empfehlung Mutter-Kind-Pass-Untersuchung erst nach 7+0, weil man dann wirklich darstellen kann, intrauterine Schwangerschaft mit Dottersack, mit Embryonalanlage und mit Herzaktion ab. Dann kann man das abhaken, als intakte Frühschwangerschaft intrauterin gelegen. Ganz häufig sind wir mit einer Situation konfrontiert, wo das Beta-HCG noch niedrig ist, noch unter 1000 ist, vielleicht unter 500 ist, wo man das nicht zwangsläufig sehen muss. Das heißt, was wir schon sehr oft haben, ist die sogenannte PUL, Pregnancy of Unknown Location, wo man dann die Patientin im Follow-up einbestellen muss. Das heißt, wir bestellen die Patientin dann wieder ein, machen eine Beta-HCG-Verlaufskontrolle, wie das auch bei der Extrauterin-Gravidität dargestellt worden ist, schaut nach 48 Stunden, verdoppelt sich das Beta-HCG, wir wiederholen die Ultraschalluntersuchung und dann können wir sehr gut abschätzen, ist das eine intakte Schwangerschaft, die sich normal entwickelt oder ist das eine gestörte Frühschwangerschaft. Das heißt, dass wir jetzt eine Fehldiagnose, so wie es da jetzt geschrieben ist, wo wir sagen, es ist eine Fehlgeburt, ein Abort, wo sich das dann doch normal entwickelt, gibt es nicht, weil es dafür ganz klare Kriterien gibt, ab wann wir das erst als Abort bezeichnen können. Das heißt, wir stellen die Diagnose Abort oder intakte Frühschwangerschaft erst dann, wenn all diese Kriterien erfüllt sind. Und manchmal müssen wir eben die Patientin entweder aufnehmen oder asymptomatisch nach Hause schicken, in dem Unwissen der sogenannten Pregnancy of Unknown Location, wo man einfach im Verlauf noch eine zusätzliche Untersuchung braucht. Also das gibt es schon, dass sich bei einer Fehlgeburt dann doch ein Embryo entwickelt, gibt es nicht, weil man eben erst diese ganzen Kriterien abwartet. Gibt es sonst noch Fragen?
Dann zum vorigen Vortrag nur eine Frage. Beim Mist AB, in welcher Zeit oder wie lange wartet man ab, bis man Mifepristone geben kann? Also oder sollte spätestens?
Genau, also prinzipiell, so wie der Primarwohnwald gerade erläutert hat, muss man mal die Diagnose stellen und wenn es dann so ist, dann bespricht man eben mit der Patientin, was sie denn machen möchte. Man muss jetzt nicht, wenn man das diagnostiziert, sofort am selben Tag noch die Therapie beginnen. Man kann auch mal ein paar Tage zuwarten, Prinzipiell ist die medikamentöse Therapie indiziert bei einer Scheitelsteißlänge unter 3 cm oder bis zur 9. Schwangerschaftswoche. Und dann kann man eben mit der Patientin besprechen, ob sie das machen möchte oder nicht. Aber sie muss sich nicht bei der Erstvorstellung gleich entscheiden, wenn sie das nicht möchte.
Und wenn sie es nicht gleich möchte, gibt es einen Zeitraum, wo das dann nicht spontan abgeht, also die Fehlgeburt bleibt halt im Carbum, wo man sagt, jetzt muss man das medikamentös machen?
Es gibt jetzt keine Definition von einem Zeitraum. Es ist schon günstig, wenn man das dann wirklich diagnostiziert hat, dass man sagt, okay, in den nächsten, sagen wir, 1 bis 2 Wochen sollte man sich vielleicht entscheiden, auch wenn ein Kinderwunsch besteht, weil wenn das diagnostiziert ist, natürlich je länger man wartet, desto länger auch der Zeitraum bis zur nächsten Chance für eine Schwangerschaft da. Also wenn man das diagnostiziert hat,
okay, ja, also man genau. kann 1-2 Wochen warten, das ist genau. Also, dass man sagt, nach 5 Tagen muss das irgendwie induziert werden, wenn es nicht von selbst geht.
Es ist die Wahrscheinlichkeit, dass es spontan abgeht, nimmt exponentiell ab. Mhm. Das heißt, ein Zeitraum von 1 bis 2 Wochen ist ein absolut legitimer Zeitraum, wo man sagen kann, wenn die Patientin möchte, dass man das möglichst abwartet, ist das ein legitimer Zeitraum, wo man abwarten kann. Ab dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem spontanen Abort kommt, sehr, sehr gering. Das heißt, ab dem Zeitpunkt würde man dann schon empfehlen, dass man medikamentöses Management macht. Zumal dann auch letztlich ein Infektionsrisiko natürlich bleibt, dass es zu Sekundärinfektionen auch kommt.
Okay, und eine zweite Frage nur. Ab welcher Schwangerschaftswoche, wenn jetzt der Mist-AB später eintritt, kann man es irgendwann nimmer medikamentös machen und man muss dann so Saukuretage machen? Quasi, also frühe Schwangerschaft kann man medikamentös induzieren. Wenn es jetzt später eintritt, der Abort, muss es irgendwann chirurgisch entfernt werden, weil es medikamentös nimmer geht?
Nein, im Gegenteil. Also es ist sogar so, dass wir bei Spätaborten im 2., 3. Trimenon immer medikamentös einleiten müssen. Das heißt, okay. Es gibt da jetzt nicht diese Grenze, wo man dann sagt, ab da muss es eine Curettage sein.
Okay, danke.
Da ist noch eine.
Bezüglich also der Blutdruckeinstellung in der Schwangerschaft, wie oft also wird Labetalol dann verwendet?
Verzeihung, ich habe jetzt die Frage.
Also das der erste Wahl also ist die Aldometil, der zweite kommt also laut die Leitlinien ist Labetalol. Genau. Wird das so oft verwendet? Weil ich habe also das bemerkt, dass beim Fall also war Aldometil mit Nifedipin kombiniert.
Genau, also es ist grundsätzlich so, dass das sind die AWMF-Leitlinien, das heißt die S3-Leitlinien Deutschland, Österreich, Schweiz. Das sind die 3 Medikamente der Wahl, wobei Aldometil das erste Mittel der Wahl ist und Labetalol und Nifedipin gleichrangig sind. Das heißt, das ist individuelle Entscheidung der Klinik, wie das typischerweise gehandhabt wird, wobei beim Nifedipin eine Sache zu beachten ist, dass man da vor allem die Retard-Dosierung und das Retard-Präparat verwenden soll. Mit diesem langsamen Release, dass nicht zu akuten Blutdruckabfällen kommt. Aber ansonsten, ob man jetzt zuerst als Second Line Labetalol oder Nifedipin, ist individuelle Entscheidung in der Klinik. Wenn man sozusagen 3 Medikamente ausschöpfen muss, soll man gemäß der Leitlinie eben dann als drittes Medikament das Labetalol, wobei da jetzt rezent immer wieder mal Lieferschwierigkeiten auch waren. Das heißt, da hat es ein Beschaffungsproblem auch gegeben im Labetalol. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann vielen herzlichen Dank, dass Sie so aktiv teilgenommen haben. Danke fürs Kommen. Ich glaube, es gibt jetzt draußen noch ein Buffet und ein kleines Get-Together. Danke, dass Sie gekommen sind. Danke auch, dass Sie sich zu Hause zugeschaltet haben und bis zum Ende geblieben sind. Schönen Abend noch.